Und auch wir wollen von den Dingen reden, die er getan hat. Wir wollen sie uns immer wieder aufs Neue ins Gedächtnis rufen und wollen immer wieder aufs Neue hineinschauen in das Wort, damit wir sehen, all die Dinge, die er getan hat, als er hier auf Erden weilte. Und wir wollen auch nicht vergessen, das alles zu betrachten und es uns ins Gedächtnis zu rufen, was er in unseren Tagen getan und was er noch tut. Denn wir wissen, er hat sich noch nicht geändert, er ist noch derselbe geblieben. Menschen mögen sich ändern, Nationen mögen sich ändern, Herrscher auf dieser Erde ändern ihre Meinungen oder ihr Vorhaben, ihre Versprechungen können sie nicht einhalten, aber der Herr, er hält sein Versprechen. Er hält das, was er zugesagt hat, und wir können uns darauf verlassen und wir können gewiss sein, das, was er zugesagt hat, das wird er auch ausführen. Und so sind wir froh und dankbar, dass wir nicht nur aus Sensation zusammenkommen, sondern dass wir sein Wort hören, dass wir ihn anbeten und seinen Namen preisen. Vielleicht sollten wir gleich ein Wort von ihm lesen, als er auf Erden weilte, wie es da war. Und es ist ja das Schönste, glaube ich, wenn man von ihm lesen kann und wenn man von ihm reden kann. Ja, aber auch wenn man von ihm singen kann. Dieser Liederdichter, er hat gesagt, ich will von meinem Jesus singen. Natürlich, das wollen wir auch. Das wollen wir nicht vergessen. Sondern alles, was zu seines Namens Ehre ist, wollen auch wir tun. Ich möchte vielleicht vor dem Gebet ein Wort lesen, was in jenen Tagen war, als der Herr hier weilte, aus Markus 6, gleich von vorne die ersten Verse. Hier heißt es, er zog dann von dort weiter und kam in seine Vaterstadt Nazareth. Wir wissen, wer es war der Herr, und seine Jünger begleiteten ihn. Als nun der Sabbat gekommen war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und die vielen, die ihm zuhörten, gerieten in Staunen und sagten, woher hat er das oder solche Gaben? Und was ist das für eine Weisheit, die diesem verliehen ist? Und solche Wundertaten geschehen durch seine Hände. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder des Johannes, des Jakobus und des Johannes und des Judas und des Simon? Und leben nicht auch seine Schwestern hier bei uns? So würden sie irre an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Er konnte dort auch kein Wunder vollbringen, außer dass er einige Kranke durch Handauflegung heilte und er verwunderte sich über ihren Unglauben. Das ist die Sache. Wenn man es so bedenkt und darüber nachdenkt, mir wurde das Wort sehr groß. Natürlich, wer Glauben hatte, der konnte die Herrlichkeit Gottes schauen. Und wer keinen Glauben hatte, der hat geschaut auf das Irdische, der schaute auf seine Brüder, der schaute auf seine Schwestern, der schaute auf Josef, der schaute auf Maria und da sah man nichts Gutes. Ganz gewiss nicht. Wisst ihr, sie wurden irre an ihm. Obwohl sie sahen, dass solche Weisheit auf ihm war oder mit ihm war, obwohl er solche mächtigen Dinge vollführte, wurden sie irre an ihm, heißt es hier. Das ist es. Seht, der Herr sah, dass sie nicht glauben konnten oder geglaubt hatten. Und er sagte, nirgendswo weniger gilt ein Prophet als in seiner Vaterstadt, wo ihn alle kannten. Ja, und wenn wir die Bemerkungen, die Bruder Branham so gibt, ja, über ihn, wenn man das alles so liest, dann kann man sich vorstellen, dass in der Tat er dort nicht viel tun konnte. Er konnte nur dort etwas tun, wo man ihm Glauben schenkte. Wo man ihn nicht geglaubt hat, konnte er nichts tun. Und ich möchte sagen, liebe Geschwister, es ist auch bis in unsere Tage so und bis in unsere Zeit so. Ja, nirgendswo kann ein Mann Gottes weniger ausrichten als in seiner Vaterstadt, an dem Ort, wo er wohnt und unter den Leuten, wo er laufend ist und unter seinen Bekannten. Wisst ihr, wenn ein Fremder kommt, von dem sie nichts wissen, von dem sie nichts sehen, und er braucht nur ein paar Worte sagen, und da ist so ein Glaube da und so ein Vertrauen da, und da klingen den Menschen die Worte so sehr schön. Und sie sagen, was für ein großer Mann. Welche Weisheit ist in ihm vorhanden? Oh, wisst ihr, das ist tatsächlich so. Aber wisst ihr, es kommt nicht darauf an, sondern wir müssen auf das schauen, was Gott getan hat, wozu er gesandt worden ist. Wir müssen die geistliche Seite sehen. Und das bleibt bestehen bis in unsere Tage. Wir können nicht auf das Irdische schauen, nein, sondern wir müssen auf das schauen, was Gott getan hat. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Wort, wir wissen, Bruder Branham hat viel darüber gesprochen, man könnte noch vieles sagen, aber möge der Geist Gottes es uns allen selbst verklären. Mögen wir darüber nachsinnen und mögen wir uns einmal so vor Augen stellen, wie es wohl dem Herrn zumute war, dass er dort unter seinen Verwandten, Bekannten in seiner Vaterstadt nicht viel tun konnte. Aber doch mussten sie wahrnehmen, dass etwas in ihm ist, dass etwas da ist, und sie konnten sich nicht zusammenreimen. Aber wir sind Gott dankbar, dass er uns Gnade geschenkt hat. Brüder und Schwestern, lasst uns nicht aufeinander schauen, lasst uns nicht sehen, uns im Alltag und dies und jenes, sondern lasst uns sehen auf das, was Gott an uns getan hat. Und dann vielleicht noch ein paar Verse weiter, ehe wir beten. Er zog dann in den umliegenden Ortschaften umher und lehrte dort. Darauf rief er die 12 zu sich und begann sie paarweise auszusenden. Dabei gab er ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, nichts auf dem Weg mitzunehmen, als nur einen Stock, kein Brot, keinen Ranzen, und kein Geld im Gürtel. Jedoch Sandalen sollten sie sich unterbinden, aber nicht zwei Röcke anziehen. Weiter gab er ihnen die Weisung, wo ihr in ein Haus eintretet oder eingetreten seid, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wenn ein Ort euch nicht aufnimmt und man euch nicht hören will, so geht von dort weg und schüttelt den Staub von euren Fußsohlen ab zum Zeugnis für sie. So machten sie sich denn auf den Weg und predigten, man sollte Buße tun. Sie trieben auch viele böse Geister aus, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Das ist ein wunderbares Wort. Es freut uns und wir sind Gott dankbar, wie wir schon zu Anfang gesagt haben, dass wir über sein Wort reden dürfen, aber nicht nur das, sondern dass er uns sein Wort erquickt, dass wir durch sein Wort gesegnet werden und dass sein Wort zu uns redet und uns so groß wird und dass wir sagen können, in der Tat, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und du hast uns gesegnet durch dein Wort. In der Tat, Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt in alle Ewigkeit. Nun wollen wir ihm preisen und anbeten für sein wunderbares und teures Wort. Lasst uns dazu aufstehen. Für diese Gnadenstunde, Herr, wir danken dir, dass wir, Herr, zu dir kommen dürfen, dich anbeten und auch für dein Wort, o Herr, das schon zu uns geredet hat. Herr, wir sehen aus deinem Worte, wie verachtet, wie verschmäht, wie abgelehnt, ja nicht geglaubt, Herr, obwohl du solche Dinge getan hast. Herr, aber schenk Gnade uns, dass wir nicht ablehnen, sondern dass wir glauben, o Herr. Herr, dass wir vertrauen in den schwersten Stunden, Herr, unseres Lebens, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen, unseren Glauben nicht schmälern. Nein, Herr, sondern dass wir ihn so haben, wie Abraham ihn hatte. O treuer Gott, schenk es mir, schenk es uns allen aus Gnaden und rede weiter zu uns, Herr. Heute Abend, Herr, gebrauche, Herr, meine Brüder, o Gott, gebrauche, Herr, wen du gebrauchen möchtest. Herr, wir beten dich an in unserer Mitte, Halleluja. Wir rühmen deinen heiligen Namen, der über alle Namen ist, o Herr. Preis sei dir und Anbetung, Glorie dir dem Namen. Ja, wir wollen singen von dir, dich Lob singen, deinem herrlichen Namen erheben darin, o Herr, und auch von dir reden und von dir zeugen, Halleluja, und bezeugen den Menschen, was du tust, bis in unsere Tage. Segne uns und gebrauche uns, Herr, einen jeden, wo du ihn gebrauchen kannst. Heiland, schaffe es in uns allen. Das ist unser Verlangen und unser Gebet. Lass auch heute Abend niemand gesegnet von diesem Raum hinausgehen, o Gott, sondern segne dein Volk, auch alle, die nicht hier sein können heute Abend. Segne um deines Namens willen, ist mein Gebet. Halleluja. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn. Ich bin mit einem Lächeln nach vorne gekommen. Bruder Ross hat zwei Dinge gesagt. Ich hoffe, dass ihr es alle recht verstanden habt. Er hat es selber sicher auch gemerkt. Irgendjemand könnte von hier gehen und sagen, Bruder Ross hat gebeten, dass niemand gesegnet von hier gehen soll. Und er wollte sagen, niemand ungesegnet von ihr gehen soll. Wisst ihr, ihr kennt mein Sprichwort, wer recht ist in seinem Herzen, versteht alle Dinge recht. Der weiß ganz genau, der hört nicht nur, was der akustisch wahrnehmbar ist, sondern der geht mit dem Herzen mit und der versteht noch mehr, als gesagt wird. So ist das. Aber als er sagte, die Brüder werden dann weiter dienen, habe ich nun bestimmt damit gerechnet, dass er sich nicht versprochen hat und meinte, die Brüder werden auch kommen. Deshalb habe ich ein wenig gelächelt. Wir sind Gott von Herzen dankbar. Es gibt ja nichts auf Erden, das zum ersten Mal geschieht. Es steht im Prediger wohl, alle Dinge, die sind, sind schon gewesen und werden wieder sein. Gott ruft das Entschwundene wieder zurück. Ihr, die ihr die Bibel gut kennt, wisst, dass an einer Stelle geschrieben steht, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Wer kennt die Bibelstelle? Lass mir die Hände sehen. Alle? Alle? Bestimmt alle? Ich habe alle Hände nicht gesehen, aber wer findet sie jetzt schnell? Ich hatte ja keine Zeit zu suchen, aber es ist ja Bibelstunde heute Abend und wir brauchen uns nicht mit dem Suchen zu beeilen, aber wir wären froh, wenn das schon zum Ende dieser Betrachtung gefunden sein könnte. Wir wollen uns, wenn der Herr uns hilft, kurz fassen mit dem, was wir sagen. Das heißt, ich habe heute Abend absolut nichts zu sagen und wurde nur an das Wort erinnert, das der Herr dem Paulus gesagt hat. Und zwar gibt er das in seinem Zeugnis in Apostelgeschichte Kapitel 22, Kapitel 22 in Vers 18 wieder. Hier heißt es, und sah ihn, der mir gebot, beeile dich und verlass Jerusalem schleunigst, denn man wird hier dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Da entgegnete ich, Herr, Sie wissen doch selbst, dass ich es gewesen bin, der die an dich Gläubigen ins Gefängnis geworfen und in den Synagogen auspeitschen ließ, und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, da habe auch ich dabei gestanden und Freude daran gehabt und Wache bei den Mänteln derer gehalten, die ihn ums Leben brachten. Doch er antwortete mir, mache dich auf den Weg, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Paulus war ja ein Mann, der in Jerusalem nicht unbekannt gewesen ist. Und er hat dem Herrn den Vorschlag gemacht, dass er gerade dort, in der Stadt, in der nun das religiöse Leben seinen Mittelpunkt hat, da wollte er das Evangelium verkündigen. Und wenn wir menschlich denken, dann können wir uns die Frage stellen, wäre Gott nicht imstande gewesen, die Herzen all dieser Menschen so zu lenken, dass sie plötzlich an ihre Brust geschlagen hätten und gesagt, ja, wenn die Sache so ist, und dieser Saulus, den wir ja alle kennen, wenn der nun eine Bekehrung erlebt und wenn der Herr sich ihm geoffenbart hat, ja, dann können wir nicht anders als glauben. Und der Herr selbst erschien ihm und sagt, beeile dich, gehe weg von dieser Stadt, und zwar sogar das Wort schleunigst, denn man wird hier dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Wir fragen uns manchmal, warum gewisse Dinge so und wieder andere in einer anderen Weise geschehen. Ich sage noch einmal, Gott wäre es ein kleines gewesen, dem Paulus die größte Tür in Jerusalem aufzutun, dass Tausende und Abertausende zum Glauben gekommen wären. Aber hier ist das Geheimnis. Es waren ja Tausende zum Glauben gekommen. Einmal 3000, und wenn ich recht bin, ist einmal von 5000 die Rede, stimmt das? Ja, von 5000, aber nicht durch den Dienst des Paulus. Es geht im Reiche Gottes, auch bei den größten Gottesmännern, nicht nach Wunsch. Gott hatte mit Paulus einen anderen Weg. Und nachdem er nun hier sagt, aber Herr, du weißt doch, und sie wissen alle auch, und als Stephanus gesteinigt wurde und sein Blut vergossen wurde, da habe ich dabei gestanden, ich habe Freude daran gehabt, das gibt er so offen zu, Wache bei der Kleidung gehalten und so weiter, als er ums Leben gebracht wurde. Er wollte mit aller Macht rein menschlich wäre das ja die Gelegenheit gewesen. Es waren schon Tausende, und wenn dann noch Tausende hinzugekommen wären, das wären also dann noch mehrere Tausende gewesen. Und was war der Weg Gottes? Ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Und wenn wir den Galaterbrief später lesen, dann heißt es, Paulus und Petrus gaben sich den Handschlag und sagten, du wirst für die Juden und ich werde für die Heiden arbeiten. Nur das eine sollte er sich angelegen sein lassen, nämlich für die Gläubigen, für die Armen in Jerusalem mitzusorgen. Es ging also nicht, wie Paulus es wollte, sondern wie der Herr es bestimmt hatte. In Jerusalem waren schon die Apostel, große Männer Gottes, Petrus war da und vieles geschah. Diesen Mann, den wollte er zu den Heiden senden. Und deshalb hat der Herr ihm gesagt, dein Zeugnis wird man in dieser Stadt über mich nicht annehmen. Ich sende dich zu den Heiden. Mache dich auf, heißt es hier wörtlich, mache dich auf den Weg, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Wenn wir, ich glaube, es ist in Kapitel 28, 2, glaube ich, haben wir überhaupt 28 Kapitel hier? Ja, natürlich, ja. Überhaupt, das ist wohl das letzte Kapitel. Ja, da findet man ihn noch in der Mietswohnung. Und er erteilte die letzten Verse in Kapitel 28, da heißt es, Paulus blieb dann volle 2 Jahre in einer Mietswohnung und nahm alle auf, die ihn besuchten. Er verkündigte dabei das Reich Gottes und erteilte Belehrung über den Herrn Jesus Christus mit vollem Freimut ungehindert. Also, der Dienst wurde ausgeführt. Nicht, was Paulus wollte, sondern was der Herr wollte. Auch dem Petrus hatte der Heiland schon im Voraus gesagt, als du jung warst, bist du gegangen, wohin du wolltest. Wenn du älter wirst, wird ein anderer dich gürten. Und du wirst hingehen müssen, wo du nicht hingehen willst. Er musste diesen Weg gehen, sonst hätte das Wort der Schrift nicht erfüllt werden können, dass auch die Heiden als Miterben der Gnade Gottes einbezogen worden wären in den Heilsplan unseres Gottes. Wenn wir nun an unseren Herrn denken und den Vers lesen, er verwunderte sich über ihren Unglauben. Es gibt eine andere Stelle, da verwunderte er sich über ihren Glauben. Ich glaube, es war bei den 4 Leuten, die den einen Gelähmten dort herunterließen, zu seinen oder direkt vor ihm zu seinen Füßen. Hier verwunderte er sich über ihren Unglauben. Und ich habe heute irgendwo gelesen, als er anfing, gerade in den Städten, Chorazin, Bethsaida und all den Städten, wo vieles und Großes geschehen war, da begann er Gericht anzukündigen. Er hat das Gericht nicht in den Städten angekündigt, wo nichts geschehen war. Er hat das Gericht da angekündigt, wo die größten und gewaltigsten Dinge geschehen sind. Und wenn wir jetzt hier sehen, dass Menschen einerseits bezeugen, Gewaltiges ist geschehen, Wunder hat er getan, Kranke sind geheilt worden und dennoch wurden sie irre an ihm. Ich gehöre wohl jetzt schon zu denen, die gern das eben noch ein bisschen behandeln, was Brüder vor mir schon gesagt haben. Aber man kann nicht einfach darüber hinweggehen. Hier ist der Herr unter den Seinen. Und man hätte sagen müssen, sie hätten es doch am besten wissen sollen. Denn niemand hatte so viel gesehen, gehört und beobachten können wie sie. Und dennoch haben sie, wie es schon zum Ausdruck gebracht wurde, menschlich geschaut und haben gesagt, ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria? Den Josef haben sie natürlich hier schon ausgelassen. Sie haben die Sache sowieso der Maria zugeschrieben Und damit war für sie der Fall erledigt. Und dann kamen noch dieser Jakobus und Josef, oder wie der heißt, oder Joses heißt der eine. Und Judas und Simeon, leben nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Da denken wir an die Worte des Herrn. Wer sind meine Brüder? Wer sind meine Schwestern? Und da ruft er in die Volksmenge laut hinein, alle, die den Willen Gottes tun, das sind meine Brüder, das sind meine Schwestern. Ja, aber sie haben menschlich gedacht. Er hat göttlich geredet. In dem einen, das fällt mir jetzt auf. Entschuldigt, wenn ich diese Bemerkung mache. Aber da gab es gerade in dem Zusammenhang, wo er sagte, das sind meine Brüder und Schwestern, die den Willen Gottes tun. Da ruft doch eine Frau aus der Volksmenge, selig sind die Brüste, die dich genährt haben. Und da dachte ich, mein Gott, welche Sache. Selig ist niemand, Gott allein, und die Seligkeit ist allein in Jesus Christus. Und ich dachte bei mir selber, Mensch, irgendwie haben Menschen menschlich geurteilt. Und wisst ihr, wenn ich das Wort jetzt finden könnte, früher war das möglich, jetzt nicht mehr. Lukas 11. Hier heißt es in Lukas 11, 27. Als er so redete, erhob eine Frau aus der Volksmenge ihre Stimme und rief ihm zu. Selig ist der Mutterschoß, der dich getragen und die Brüste, die dich genährt haben. Er aber erwiderte, selig sind vielmehr die, welche das Wort Gottes hören und bewahren. Hier, ich hätte schon fast gesagt, das war so der Anfang des katholischen Geistes. Hier ein Weib ruft aus der Volksmenge irgendwie etwas zu und will die Frau das selig sprechen. Sie war, so haben wir vom Bruder Brenim oft genug gehört, doch nur das Werkzeug, nur die Stätte, durch die Gott eben in diese Welt hineingekommen ist. Und der Herr hat sie ja fast unterbrochen und hat hineingerufen. Er erwiderte, selig sind vielmehr die, welche das Wort Gottes hören und bewahren. Nicht der Mutterschoß, der jemand getragen oder die Brüste, an denen man es sich genährt hat, sondern das, was Gott in uns durch sein Wort getan hat. Hierin liegt die Seligkeit. Und man könnte viele solcher Stellen nehmen. Aber gerade hier, die Leute haben auf das Äußere geschaut. Sie haben das, was geschah, vergessen und wurden irre an ihm und sagten, ja, seine Brüder und seine Schwestern sind hier und die Maria und so weiter. Und damit waren sie fertig. Und es heißt, er konnte dort auch kein Wunder vollbringen, außer dass er einige Kranke durch Handauflegung heilte. Es ist schon sehr eigenartig, dass selbst unser Herr auf den Glauben derer angewiesen war, die ihm zugehört haben. Wie viel mehr wir als arme, erbärmliche Stümper, die wir im Grunde genommen gar nichts zu sagen haben. Und was war's mit Bruder Brenim? Wie oft haben wir es hier gesagt? Der Engel des Herrn sprach zu ihm, wenn du erreichst, dass die Menschen dir glauben, dann wird deinem Gebet nichts im Wege stehen. Und auch da war es so, dass die eigenen Leute eben nicht glauben konnten. Die Menschen kamen aus aller Welt und die eigenen Leute konnten nicht glauben. Der Glaube ist eine Sache Gottes. Entweder wird er einem Menschen geschenkt oder er wird nicht geschenkt. Wohl dem, dem dieser Glaube geschenkt ist. Und wenn es ein von Gott gewirkter Glaube ist, dann wird der Mensch nicht irre. Wenn jemand an Jesus Christus gläubig geworden ist, wirklich von Herzen gläubig geworden ist, kann er nicht irre werden. Irre werden kann nur der, der das Äußere gesehen hat, der die Begeisterung mitgemacht hat, der mitgesprochen hat, als man darüber redete, dass große Dinge geschahen, Heilungen vollbracht wurden, Volksmengen zusammenkamen. Aber als es plötzlich zur Sache ging, woher diese Gaben, Krankenheilungen, Wunder und Zeichen, alles geschieht, und dennoch unehelich geboren. Die Sache begreifen wir nicht. Und sie wurden irre. Aber Gott sei Dank, dass nicht alle irre geworden sind, noch irre werden. Dass es Menschen gibt, die Gott erlebt haben, im tiefsten Inneren ihres Herzens. Und ich sage noch einmal, wer sich zu Gott bekehrt hat und von Christus ergriffen worden ist, dem werden alle Dinge zum Besten dienen. Dem wird alles Gott näher bringen. Und er wird nicht mit menschlichen Augen sehen, der wird die Augen schließen und wird das Herz öffnen. Und durch den Geist wird es jedem Einzelnen dann geoffenbart werden, worum es eigentlich geht. Und unser Herr musste sagen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seiner Familie. Natürlich, das war so und wird auch so bleiben. Was sollen wir sagen, die wir keine Propheten sind und nie sein werden? Das ist schon ein schwerer Stand. Wisst ihr, manchmal sagen die Leute, oh, wenn Gott mit dir ist, dann wird nichts im Wege stehen und so weiter und so weiter. Ich habe vor kurzem, es ist wohl in einer Predigt, da sagt oder schreibt Bruder Brenim an gewisse Brüder in Südafrika. Er sagt, am Tage des Gerichts wird das Blut der Seelen, die durch meinen Dienst zum Glauben gekommen wären, von euch gefordert werden. Denn ihr habt verhindert, dass ich zurückkommen konnte. Das muss ein Mensch sich vorstellen. Gott hatte ihm sogar gezeigt, dass er zurückgehen würde, dass gewaltige Dinge geschehen und da saß einer mit in der Regierung, der hat das Konsulat informiert und gesagt, wenn der Mann kommt, das darf nicht sein. Und schon wurde es verhindert. Ein solch großer Gottesmann. Würden wir alle heute Abend nicht auf dem Standpunkt stehen und sagen, Mensch, hätte Gott den nicht von heute auf morgen beerdigen lassen können? Hätte Gott nicht machen können, dass der Weg gebahnt wird und dass die Menschen in der Regierung einfach begreifen, dass das ein Taugenichts ist und somit den Weg zu ebnen und ein Gottesmann, wir glauben, ich persönlich glaube, dass Bruder Brenim wohl doch der größte Gottesmann war, der auf Erden lebte und dass ihm wohl ein außergewöhnlicher Dienst gegeben wurde wie keinem anderen. Und ich habe es so überdacht. Noah wusste, was der Herr ihm gesagt hat und damit ist er heimgegangen und zur Herrlichkeit eingegangen. Abraham wusste das, was Gott ihm gesagt hatte, ist entschlafen, ruht im Frieden. Wir haben in dieser Zeit alles, was Gott von Anfang bis zu Ende zu allen Propheten und Aposteln geredet, was er durch sie gesagt hat, das gesamte Wirken Gottes zusammengefasst, haben wir vor Augen. Und nicht nur das, das gesamte Wort, das die Propheten selber nicht begriffen haben zu ihrer Zeit, in der sie sprachen. Und ich habe es jetzt in diesem Rundbrief, der herauskommt, wird auch ganz kurz erwähnt. Die Propheten haben ja nicht gewusst, was sie sagen sollen. Sie haben nicht überlegt, sonst hätten sie ja geredet. Und es ist auch so, wenn eine echte von Gott gegebene Weissagung kommt. Wenn jemand noch überlegen muss, was er sagt, vergesst das. Dann entspringt eine solche Sache dem Willen eines Menschen. Eine Weissagung ist keine menschliche Überlegung. Es ist eine wirkliche Inspiration durch den Heiligen Geist. Und nur darauf kann der Segen Gottes in vollem Maße ruhen. Aber wir sehen, der Herr Jesus, so haben wir es im Einleitungswort alle mitgehört, mitgelesen, konnte in seiner Heimat überhaupt nichts ausrichten. Die Leute wurden irre an ihm. Und wisst ihr, als Bruder Branham einmal fragte, wie viele sind hier, die von außerhalb gekommen sind, da sagt er plötzlich, wenn ich richtig sehe, dann sind es etwa 98%. Und dann stellt er die Frage, wo sind die Leute aus Jeffersonville? Und gerade in Jeffersonville war eine Predigerin tätig, die großen Zulauf hatte. Und ich habe in den früheren Jahren eines ihrer Bücher gelesen und sie hatte Weisheit aus allerlei Quellen geschöpft und natürlich manches auch auf die Beine gestellt. Ein solcher Gottesmann, und hier haben wir es beim Herrn gesehen, wir haben es bei Paulus gesehen, der Heiland sagt ihm, gehe von hier, man wird dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Der Herr muss weiterziehen, weil er dort nichts ausrichten kann. Bruder Branham, wie schon erwähnt, ein solch großer Gottesmann und dennoch darauf angewiesen, dass der Glaube in den Herzen der Menschen ist. Jetzt kommen wir zu der direkten Frage. Meint ihr, dass es noch einmal möglich ist, dass Gott in uns einen wahrhaftigen Glauben wirken kann? Dass wir nicht nur Hoffnung, sondern mehr als das Hoffnung ist eine Sache, die wir heute haben und morgen nicht haben. Und ich meine jetzt, seid ihr der Überzeugung vor Gott, dass wir uns an ihn wenden können im Gebet und dass wir unser Vertrauen zu ihm noch nicht verloren haben und dass wir vielleicht sogar unterscheiden lernen müssen, dass wir das Göttliche vom Menschlichen einmal auch bei uns selber, jeder auch bei sich selber. Wisst ihr, es sind nicht nur die Leute, die da vorne stehen, sondern wie jener Mann, der das größte Unheil gerade angerichtet hatte und der Besuch hatte es mitgehört und mitgesehen und plötzlich klopft jemand an die Tür. Und derselbe Mann, der eben noch alles kurz und klein geschlagen hat, der begrüßt den Bruder und sagt, ach, Halleluja, Halleluja, ich freue mich, dass du gekommen bist. Und natürlich, weil es ein Mann war, der so freimütig gewesen ist, er sagt, das Halleluja kannst du dir sparen, sammel erstmal die Scherben auf, die du eben gemacht hast. Und das gibt es tatsächlich. Es sind nicht nur die Brüder, die nach vorne gehen, denen man vielleicht etwas nachsagen könnte, sondern es ist jeder von uns. Ein Mensch geblieben und wir werden Menschen bleiben, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Aber das eine, worum es geht, ist schlicht und einfach die Sache Gottes. Es geht ja gar nicht um dich und mich als Einzelperson. Es geht um das Werk, um die Gemeinde Gottes, um den Leib Jesu Christi, um die bluterkaufte Schar. Und es geht um die Vollendung dieses göttlichen Werkes, das wir, so glaube ich, nach wie vor in dieser Zeit sehen werden. Können wir noch einmal damit rechnen, dass Gott sich offenbaren wird? Können wir damit rechnen, dass er noch einmal segnen wird? Habt ihr den Glauben dafür? Manchmal, wenn wir so hier im Gebet sind, dann weiß man nicht genau, aber vielleicht haben wir nicht die Möglichkeit, es so auszudrücken. Ihr wisst, wir, die wir predigen, die wir das Wort verkündigen, wir sind darauf angewiesen und wir sind auch nur Menschen. Und wenn kein Echo vom Volke kommt und deine Predigt keinen Glauben hervorbringt und die Gebete nicht zu Gott emporsteigen, dann kann es schnell passieren, dass es einem ist, als sind alle vier Reifen platt und man möchte hier aussteigen und sehen, was passiert ist. Nicht, dass wir irgendwie von Menschen erwarten, dass sie uns Auftrieb geben oder sagen dies, erwähnt uns bitte gar nicht in euren Gebeten, aber sagt Gott einfach einmal Dank, wenn ihr glaubt, dass er zu seinem Worte steht. Dass wir wissen, wir haben nicht vergeblich verkündigt, sondern dass es irgendwie im Glauben aufgenommen worden ist. Ich habe das in den früheren Jahren nie so verspürt. Aber jetzt ist man fast darauf angewiesen. Und deshalb war auch die Frage, ob ihr glauben könnt, dass der Herr noch einmal Himmel und Erde bewegen wird. Dass er noch einmal das, was er verheißen hat, tun wird und sicherlich mehr, wie er in der Vergangenheit getan hat. Vielleicht hat manches kommen müssen, auf das auch dieses Schriftwort erfüllt wird. Dem Jünger geht's nicht anders wie seinem Herrn und dem Knecht nicht anders als seinem Meister und vieles andere mehr. Aber wir wollen unser Vertrauen auf den Herrn setzen. Stell dich mal vor, sie wären zum Heiland gekommen und hätten gesagt, ja, hör mal, du trittst hier so auf und deine Brüder und deine Schwestern, sie glauben auch nicht. Und du bist hier allein und deine Brüder sind nicht hier und deine Schwestern auch nicht. Ihr kennt die Bibelstelle. Ich sag's noch einmal, wo geschrieben steht, und seine Brüder glaubten nicht an ihn. Habt ihr sie gefunden in der Zwischenzeit? Vera, Schwester, du hast sie gefunden. Sag sie bitte. Johannes 7, Vers 5. Ja, hier ist es. Johannes 7, Vers 5. Ich lese mal Vers 4 dazu. Denn niemand wirkt doch in der Verborgenheit, wenn er sich in der Öffentlichkeit geltend machen will. Willst du überhaupt solche Tätigkeit ausüben, so zeige dich doch der Welt öffentlich. Nicht einmal seine Brüder, nämlich glaubten an ihn. War sehr schwierig. Auch für unseren Herrn nicht gerade sehr, sehr gut. Er hätte äußerlich schauen können, sagen, ja, sie bleiben alle zu Hause und ich bin jetzt hier allein im Gottesdienst. Was werden die Leute sagen? Er hat überhaupt nicht daran gedacht, was die Leute sagen werden. Gott hat durch ihn gesprochen. Er war ja Gott geoffenbart im Fleisch. Er hat ja gar nicht menschlich urteilen können. Er hat göttlich geurteilt und ging seinen Weg. Wo man ihn aufnahm, hat er sich aufnehmen lassen. Wo man ihn ablehnte, ließ er sich ablehnen. Er hat sich keinem aufgedrängt, er ging seinen Weg. Und dann heißt es so schön, da antwortete Jesus ihnen, meine Zeit ist doch nicht da. Für euch freilich ist die Zeit immer gelegen. Ja, meine Zeit ist noch nicht da. Alles hat seine Zeit und seinen Ort, seinen Sinn und seinen Zweck. Aber möge Gott euch segnen, wirklich segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. Es ist einfach, gerade in der Zeit der Prüfung die Flinte ins Korn zu werfen. Aber so kann man keinen Kampf gewinnen. Wir wollen mit Gottes Hilfe den Kampf des Glaubens bis zu Ende kämpfen. Und es heißt, wer beharret bis ans Ende, der wird gekrönt werden. Und so viel haben wir uns hier vom Herrn schenken lassen, dass wir uns in sein Wort vertiefen. Und ich habe durch die Gnade Gottes bis heute nicht einen einzigen Satz gegen irgendeinen Bruder oder gegen irgendjemanden über meine Lippen kommen lassen. Ich überlasse alles Gott. Er ist der gerechte Richter. Er sieht nicht nur das Äußere, er sieht das Innere. Unser Gebet, mein Gebet, geht dahin, dass Gott allen, die sein Eigentum sind, Gnade schenken möchte. Und sie führen, dass sie das Ziel erreichen. Eins ist gewiss, wenn wir den Leib des Herrn unterscheiden und die Gnade vor Gott haben, dann werden wir uns zusammengezogen und verbunden fühlen in der Liebe Gottes. Wo diese göttliche Verbindung nicht ist, da stimmt etwas nicht. Sie muss da sein und sie ist allein da, durch das Kreuz von Golgatha. Und auf dem Kreuz oder am Kreuz ist ja völlige Versöhnung und volles Heil. Da ist nichts mehr übrig geblieben, worüber wir sprechen könnten. Alles in das Meer der Vergessenheit geworfen. Für immer. Versöhnung mit Gott. durch das Blut des Lammes am Kreuz auf Golgatha. Und die Verbindung mit Gott geht über das Kreuz und die Verbindung zueinander geht auch über das Kreuz. Und alle, die sich unter dem Kreuze finden, haben die Verbindung mit Gott und die Verbindung miteinander. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft miteinander. Und wer das Kreuz in den Mittelpunkt stellt, der wird den Schuldbrief angeheftet sehen und er wird das Blut sehen, das heruntergeflossen ist. Aber wir müssen es, wie gesagt, dem Herrn allein überlassen, denn nicht einer kann dem anderen helfen, keiner kann die Gedanken ordnen, jeder muss so vor seinem Gott stehen, wie er ist. Aber eins wollen wir betonen, dass wir dem Herrn weiter dienen werden und das mit allem, was in uns ist, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Möge Gott uns alles segnen. Lasst uns nicht auf das Äußere schauen, sondern wirklich wie der Herr, wie Bruder Paulus und Bruder Prenimon, alle Knechte Gottes. Sie gingen ihren Weg, sie hatten ihren Auftrag. Wer kam, kam, wer ging, ging. Der Herr war auch in einer schrecklichen Lage. Und ich kann mir vorstellen, dass sein Herz da zerrissen ist. Als er am Schluss zu seinen Zwölfen noch sagen musste, wollt auch ihr von mir gehen. Nach all den Jahren der großen Dinge und des Dienstes, das muss schrecklich gewesen sein. Das könnt ihr alle gar nicht mitfühlen. Das kann jemand, vielleicht ich so ein Tausendstel, kann ich vielleicht begreifen, was das bedeutet haben mag für unseren Herrn, der die Menschen doch so inne geliebt hat, herausgeliebt und vergeben, begnadigt, geheilt, befreit. Und plötzlich war der Saal leer und die Volksmengen waren nicht mehr da. Und er sagt zu seinen Jüngern, wollt auch ihr von mir gehen? Dann kamen ja die herrlichen Worte. Wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte ewigen Lebens. Wohin sollen wir gehen? Uns irgendetwas anhören? Dazu wäre mir die Zeit und das Benzingeld zu schade. Ist ja mittlerweile sehr teuer geworden. Ich glaube, wir sind es unserem Gott schuldig, dass wir zu ihm kommen, der uns gerufen hat und der uns gesegnet hat, der mit uns geredet hat. Er wird weiter segnen und weiter reden und wirken durch seinen Heiligen Geist. Amen.